Ja, das war's.
Hier, nimm mal dein Ding hier. Dein Rasierapparat. Ja, wir sind ja auf einer Männerfreizeit. Also ich bin der Rolf, bin Pastor in Lippstadt. Und für mich ist das heute hier eine Premiere. Also ich war schon oft hier. Und ich denke ganz besonders, muss ich hier irgendwie in das Mikro rein?
Ja,
das hier, ne, das hier. Also für mich ist das auch eine Premiere, hier zu sein, hier vorne zu stehen, obwohl ich schon oft hier bei der Männerfreizeit war. Heute ist es für mich was ganz Besonderes. Weil ich war auf so vielen Veranstaltungen und heute ist es die erste, wo Peter Will nicht mehr da ist. Und das ist mir auf dem Weg hierher ganz schmerzhaft so in den Sinn gekommen. Weil ich bin hier, ohne Peter wäre ich, glaube ich, nicht hier, wäre ich nicht Pastor geworden. Und er war diese 17, 18 Jahre eigentlich mein Wegbegleiter. Er hat mich motiviert, anzufangen, loszulegen. Und ich bin Gott unsagbar dankbar, dass ich ihn kennen durfte. Und ich glaube, alle, die ihn gekannt haben, können sagen, sie haben ganz viel von ihm profitiert. Und ich will einfach beten, dass möglichst viele von euch ihn wiedersehen, weil er ist ja nur umgezogen in ein anderes Zelt. Ja, das soweit. Für die mich nicht kennen, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, sind schon alle groß. Meine Tochter lebt ganz weit weg in Kambodscha als Missionarin. Und die Kinder sind so, bis auf einen Sohn, der lebt in Lippstadt, alle anderen sind verstreut. Und jetzt bin ich auch noch zum 1.7. Rentner geworden. Auch mal eine ganz neue Erfahrung. Ah, danke, Jörg. Aber wir sind ja auf einer Männerfreizeit, da können wir auch mal so mal vorweg ein bisschen was Normales reden, also jetzt nicht geistlich. Ralf, ich bin dir so dankbar für die Steilvorlage, die du mir gegeben hast, ja, so zur Begrüßung, so ein Eisbrecher. Du hast eine richtig gute Steilvorlage gebracht. Kennt ihr das Sprichwort? Wenn du wissen willst, wie man fliegt, frag den Adler und nicht den Pinguin. Der weiß auch nicht, wie es geht. Kennt ihr das? Ja, jetzt habt ihr was gelernt, ne? Also wenn ihr wissen wollt, wie man betet, fragt den Adler, Jörg. Wenn ihr wissen wollt, wie man singt, ja, wie man Lobpreis singt, fragt den Adler, Jörg. Ja. Wenn ihr was von Gottes Wort lernen wollt, dann fragt euren Pastor, den Adler, Jörg. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man Bett bezieht, fragt nicht den Pinguin da hinten. Der weiß selber nicht, wie es geht. Also, helft ihm heute Abend, wenn er sein Bett beziehen soll. Ne? Seid so nett. Ohne seine Frau ist er nämlich hilflos. Ja, das ist meine, aber du kannst sie ruhig haben. Ich brauche die nicht. Ich habe ausnahmsweise mir alle Bibelverse aufgeschrieben. Ja, lasst uns einfach mal beten, ja. Vater, danke für deine Güte und Barmherzigkeit und danke auch für das, was wir eben gehört haben, Herr, dass deine Liebe grenzenlos ist, deine Liebe ist bedingungslos, deine Liebe ist für uns da, auch wenn wir uns benehmen, ja, wie die Letzten, Herr. Du liebst uns und hilf uns, Herr, hilf uns, dass wir uns ausrichten von ganzem Herzen auf dich, dass wir auf dein Wort hören, Herr, dass unsere Herzen sich nach dir sehnen, Herr, und dass wir bereit sind, diese Liebe auch von dir zu empfangen, um sie weiterzugeben an unsere Brüder und Schwestern, die Menschen in unserer Umgebung, dass sie erkennen, dass das deine Liebe ist, die alles anders macht, Herr. Wir beten das im Namen Jesu. Amen. Ja, ich habe mir ein bisschen ein schweres Thema ausgedacht. alle drei Sessions, die ich habe und auch am Sonntag dann in Hannover, baut so aufeinander auf. Also ist ein bisschen vielleicht schwierig, wenn ihr sagt, naja, nach der ersten Session, ich gehe oder morgen vielleicht Kanu fahren oder so, ich höre mir das gar nicht erst an, was er da noch zu sagen hat, dann verpasst ihr was, ne? Also das Thema wurde eben schon genannt, für Gott zerbrochen, das eigene Ich steht nicht mehr im Vordergrund deines Lebens. Das eigene Ich steht nicht mehr im Vordergrund. Auf einer Männerfreizeit so ein Thema anzusprechen, über das eigene Ich, über die eigene Persönlichkeit, über das eigene Ich zu sprechen, ist ungefähr so, als würde ich einen Stier mit einem Tuch, mit einem roten Tuch reizen. Ja, also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass nachher einige sagen werden, der meint alle, aber mich auf keinen Fall. Ne? Wir Männer haben schon oft gehört, dass wir Mann sein sollen. Ich denke da auch wieder an Peter, der gesagt hat, seid keine Weichlinge, sondern seid Kämpfer für den Herrn. Ja? Und wir sollen ja auch so etwas wie eine Führungsrolle einnehmen. In Ehe, Familie, in Gesellschaft, da sollen wir unseren Mann stehen. Und das ist auch erstmal richtig so. Aber ich glaube, wir leiden darunter, es mangelt heute daran, wie wir unsere Männerrolle wirklich umsetzen wollen in die Praxis. Und das sind so zwei Punkte. Wie setze ich meine Männerrolle um? Und doch sollen die Menschen an mir die Liebe Gottes erkennen. Wie schaffe ich das, dass die Menschen die Liebe Gottes, seine Güte und Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus an mir erkennen? Wie kann ich das in meiner Männerrolle ausleben? Ja, sodass das vielleicht auch greifbar für andere wird. Und wie können andere das erkennen, wenn ich diese Männerrolle auslebe und trotzdem die Liebe Gottes weitergebe? Ich will das mal als einen Erkenntnisprozess benennen, dass wir in der Liebe Gottes leben sollen. Wie soll das umgesetzt werden? Ohne dabei, ich sag mal, dass wir, um Peters Worte vielleicht nochmal aufzugreifen, ohne dass wir verweichlichen, ohne dass wir zurücktreten, unsere Männerrolle gar nicht erst versuchen anzunehmen. Und dass wir vergessen, ja, was ist eigentlich unsere Rolle als Mann in Gottes Augen? Also das ist kein leichtes Spiel, ja. Oft habe ich mich gefragt, wie bekommen es manche Männer hin, genau so zu leben, dass man sie wirklich als treue Nachfolger Jesus erkennt. Dass man erkennt, das ist ein Mann Gottes, erfüllt mit Gottes Liebe. Er zeigt ein barmherziges und gnädiges Wesen. Und er legt seine Stärke in Gott nicht zur Seite, aber seinen eigenen Willen, das eigene Ich, das hängt er vielleicht zugunsten der Stärke in Gott an der Garderobe ab. Und in diesem ganzen Kontext, da liegt die Problematik. Wir sollen stark sein, wir sollen als Männer bestimmen, wir sollen auch in gewisser Weise dominieren. Und unsere Stimme soll gehört werden in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Wir wollen ja auch, dass man uns als Mann sieht, ja, dass wir gesehen werden. Und von Zeit zu Zeit ist es auch wichtig und wir haben den Wunsch ab und zu auch Autorität auszustrahlen, ja. Das gibt's nichts zu lachen, das ist so. Jörg, ich sehe das bei dir. Und wisst ihr was? Unsere Rolle als Mann, wie wir das leben, ist ganz stark damit verknüpft, wie wir uns sehen, wo wir denken, welchen Wert habe ich? Also die Rolle des Mannes ist stark mit unserem eigenen Wert verknüpft. Aber dieser Wert, den wir da sehen, der ist mit dem Wert von Menschen und Gegenständen in unserer Gesellschaft verknüpft und definiert sich an menschlichen Maßstäben. Unser Wert bestimmt unsere Rolle, die wir im Leben einnehmen. Zum Beispiel eine Uhr, ich habe gehört, das ist jetzt so ein gewisser Hype, dass man Geld anlegt, indem man sich teure Uhren kauft. Ja? Manche Leute haben 4, 5 Uhren, Armbanduhren zu Hause. Jede ist 10, 20, 30.000 Euro wert. Eine Uhr ist beispielsweise nur wertvoll, wenn sie aus edlem Material besteht, einen besonderen Namen hat, wenn sie ganz ist, sie darf nicht kaputt sein, manchmal sogar noch nicht mal aus der Verpackung rausgenommen werden. Und sie muss funktionieren. Ein Auto hat einen gewissen Wert, wenn es funktioniert, wenn es schnell ist oder wenn es gut Lasten transportieren kann, je nachdem, was für ein Fahrzeug. Jede Kaffeetasse, jeder Suppenteller, jeder Wasserbehälter oder jede Weinflasche hat einen bestimmten Wert, doch nur, und da definiert sich der Wert, wenn die Tasse, der Teller ganz ist. Komplett ist, funktionstüchtig. Und genau so definiert uns die Gesellschaft, uns Männer, in der wir leben. Unser Wert in der Gesellschaft definiert sich über unsere Funktionalität. Nochmal, der Wert in der Gesellschaft von uns Männern definiert sich über unsere Funktionalität. Dein Wert als Mann in der Gesellschaft ist nur hoch, wenn du beispielsweise Kinder zeugen kannst, wenn du eine Familie leiten kannst. Du bist nur stark, wenn du Stress aushalten kannst, wenn du dich durchsetzen kannst. Wertvoll bist du nur, wenn du an der Arbeit funktionierst, wenn du Leistung bringst. In der Familie bist du ein starker Ehemann und Vater, ja. Aber im Sportverein und im Gym glänzt du nur, wenn du Stärke, Geschick und Schnelligkeit hast. Im Gegenteil, Krankheit, Schwäche oder introvertiert sein, zurückhaltend, vielleicht weniger leistungsfähig, kleingewachsen oder dick wie ich, emotional anfällig, all das wird als Mangel oder Makel dem Mann angekreidet. Dann heißt es, du bist nicht ganz heile, irgendwie kaputt wie eine alte Tasse. Was willst du mit einer Tasse, die ein Loch hat, ne, wo du den Kaffee reinschüttest, läuft die Brühe unten raus. Du bist wenig nutzlos, wie ein kaputter Teller oder wie eine Uhr, die nur einmal am Tag richtig geht. Du kannst nicht das bringen, was du gemäß dem Maßstab dieser Gesellschaft bringen solltest. Sie geht zweimal, ich habe es schon gehört. Er hat aufgepasst. Ich habe es aber gemerkt in dem Augenblick, wo ich es gesagt habe. Ne? Leider wissen ja die jungen Leute nicht mehr, was der Unterschied zwischen einer digital, analog und dünne Berg-Uhr ist. Ne? Das ist das Gegenteil von digital. Also, kommen wir zurück zur Situation. Dein Wert definiert sich über deine Funktionalität. Wenn deine Situation so sein mag wie beschrieben, ganz gleich wie sie auch immer ist, wie sie gelagert ist, führt sie dich dahin, dass du dein eigenes Ich versuchst, ja, möglichst nach vorne zu stellen. Du pushst dich, ja, wenn du merkst, du bist nicht das Ideal, sondern du pushst dich nach vorne. Irgendwie steckt dann auch in uns Männern der Wunsch drin, doch besser zu sein, wie man eigentlich ist. Schneller, intelligenter, besser argumentieren zu können, schneller, höher, weiter springen zu können. Ja, wir wollen ja doch nicht abhängen. Und dann kommt dieses Ich hoch in mir. Ich möchte den anderen überholen. Ich möchte dominieren. Ich möchte gerne Ansehen erlangen und genießen. Ansehen genießen. In keinem Fall möchte ich als Mann Ausgangslage als zerbrochenes Gefäß angesehen werden, sondern als ein stabiles, sich selbst behauptendes Ich-Gefäß. Eben als starker Mann oder generell gesagt, ich möchte eine starke Person sein, ich möchte als tougher Typ gelten. Sagt man, glaube ich, heute so. Oder ist das auch schon überholt? Tough zu sein? Kann man sagen, ne? Verständlich, aber nicht modern. Dann gib mir ein gutes Wort für das, für tough. Power-Typ, okay. Dann versuchst du, ein Power-Typ zu sein. Ups. Das ist der Wertemaß der Welt. Das ist der Wertemaß der Welt. Wir wollen Power-Typ sein oder tough oder starke Persönlichkeit. Bei Gott ist es aber ganz anders. Weil Gott etwas ganz anderes von uns möchte. Die Frage ist, wie sieht uns Gott? Wie bewertet er uns? Wie stuft Gott mich ein als Mann? Sind wir Gott nur wichtig und wertvoll, wenn wir stark sind? Wenn wir funktionieren, wenn wir eben Leistung bringen? Und gerade in der Gemeinde ist auch Pastoren nicht so ganz fremd. Wir denken, Gott sieht uns, wenn wir besser beten können, besser predigen können, besser Lobpreis spielen können als Lobpreisleiter oder in der Familie. Und das gilt ja dann auch für die Frauen. Ne? Sind zwar heute keine hier, finde ich immer schade, aber ach ja, da gibt es auch viel bessere Sachen. Knappereien und so, ne? Nein, da fühlen wir ja auch in der Familie bessere Väter oder Mütter. Und ich glaube, dass uns Gottes Wort, dass viele Bibelstellen in Gottes Wort uns dahin führen, dass wir erkennen müssen, dass Gott uns eben ganz anders sieht als dieser Wertemaßstab der Welt. Gott hat einen Plan, einen anderen Plan für unser Leben. Vielleicht mache ich hier so eine kleine Unterbrechung. Ich will mit euch ein paar Bibelstellen dann noch durchgehen. Aber ich will noch auf eine Frage eingehen, die mich in dem Zusammenhang schon seit längerer Zeit wirklich beschäftigt. Die Frage heißt, worin besteht der Unterschied zwischen bekehrten Männern und bekehrten Männern? Das ist ernst gemeint. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn da der Unterschied? Ne? Ich habe mich wirklich gefragt. Was? Ja. Auch was die Errettung angeht und das Heil, da gibt es keinen Unterschied, bekehrter Mann und bekehrter Mann. Aber mir ist was aufgefallen. Ja, es gibt Menschen, die sich bekehrt haben, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben und preist den Herrn, dass das so ist. Und das ist auch gut so, weil das ist der einzige Weg zu Gott ins ewige Leben. Und diese Männer leben in der Gemeinde, leben ein christliches Leben, aber unterscheiden sich dennoch von anderen bekehrten Männern. Ich rede jetzt nur mal über Männern, generell könnten wir eigentlich sagen Menschen oder Christen. Weil es da auf der anderen Seite Glaubensgeschwister, in Klammern bekehrte Männer, gibt, die irgendwie anders sind. Man sieht Wachstum im Glauben. Schwer zu definieren, aber man sieht, da wächst etwas im Glauben. Sie dienen in oft einer ganz anderen Art und Weise Jesus und der Gemeinde. Und vor allen Dingen strahlen diese Männer die Liebe Gottes aus. Sie sind irgendwie gefüllt mit Gottes Liebe. Und man spürt in ihrem Leben Güte und Barmherzigkeit, die von Gott kommt. Einem solchen Mann kannst du, auch wenn du vielleicht in einer ganz abgedrehten Situation bist, du kannst dich plötzlich dem viel leichter anvertrauen als einem anderen Menschen. Du hörst ihnen viel lieber zu, wenn sie Gottes Wort verkündigen, vielleicht. Und du fühlst dich in ihrer Nähe nicht an die Wand gestellt oder zur Seite gedrückt oder nach unten gedrückt, sondern eher geborgen und fühlst dich wohl. Und wenn sie etwas sagen, dann spürst du geistliche, von Gott kommende Autorität. Das ist ein Punkt, der mir in meiner Fragestellung am meisten aufgefallen ist, neben der Liebe. Dann spürst du die geistliche Autorität in ihren Worten, die sie durch Jesus Christus ausstrahlen. Und du fragst dich, worin besteht der Unterschied zu den anderen bekehrten Christen? Und ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das die universelle Antwort ist, aber ich bin ein bisschen so dahin gekommen, dass ich glaube, dass es die Zerbrochenheit vor Gott ist. Habe ich das kaputt gemacht?
Nein, das Ding ist nur, das macht einen Abgang. Das ist gut.
So. Es hat keinen Wert. Ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage darin liegt, dass es die Zerbrochenheit vor Gott in Gottes Augen ist. Weil wir in Gottes Augen wie Gefäße sind. Und wenn wir auf unsere eigene Stärke als Christen bauen, auf unser eigenes Fassungsvermögen, um mal bei Volumen zu bleiben, bei Gefäßen, dann bauen wir auf unser eigenes Ich. Dann leben wir auch in unserer eigenen Stärke. Und ehrlich gesagt, egal wie groß du hier bist oder wie viel Muckis du hast, diese Stärke, unsere Ich-Stärke ist klein und bescheiden und relativ schnell verbraucht. Ja. Wenn Gott uns aber zerbricht, wenn wir vor Gott erkennen, dass wir schwach sind, zerbrechlich, dann will Gott mit uns seinen Weg gehen und dann will er uns füllen, dann will er in uns stark sein und dann will er uns zu dem Christen formen, von denen ich eben sprach, von diesen irgendwie anders bekehrten Christen. Ich denke, Gott in uns macht den Unterschied. Allein Gott in uns, wenn Gottes Geist in uns lebt. Wenn wir vor Gott zerbrochen sind, und ich will sagen, ja, scheinbar wertlos für die Gesellschaft auch, aber wenn wir wertlos am Boden liegen, dann kann und wird er uns neu aufbauen, wachsen lassen. Und er wird uns zum Beispiel mit geistlicher Autorität füllen. Denn es heißt, denn er ist in den Schwachen mächtig. Aber Gott will dich nicht zu etwas zwingen. Du musst es auch zulassen. Aus deinem Herzen, da muss dieser Ruf zu Gott kommen. Und zwar hörbar kommen für Gott, der sagt, Herr, hier bin ich. Mein Wert ist nichts. Hier bin ich, ich bin schwach. Herr, sei du meine Stärke. Sei du meine Stärke. Und ich stelle wirklich euch diese Frage, bist du vor Gott zerbrochen? Ich weiß, das ist, wie ich am Anfang sagte, vielleicht so wie das rote Tuch vor dem Stier. Oh, was redet der auf der Männerfreizeit von Zerbrochenheit? Aber das ist genau der Punkt. Wir fühlen uns oft stark und autark und selbstständig und wir können alles, ja. Dachte ich auch, als ich 20 war, ich könnte ewig Bäume ausreißen. Ne? Heute kriege ich nur immer einen Kasten Wasser hoch. Ne? Rücken kaputt. Aber es geht ja um das Zerbrochensein vor Gott. Oder ist es nach wie vor so, dass du versuchst, das Zepter in deinem Leben, also praktisch das zu bestimmen und zu regieren in deinem Leben, dass du das aus eigenem Antrieb tun willst, aus der eigenen Kraft heraus, mit deinem eigenen Ich das Leben leben, mit deinem eigenen Ich, mit deinen eigenen Gedanken im Prinzip dein Leben gestalten möchtest. In Gottes Augen bist du wertvoll und sehr geliebt. Das haben wir vorhin auch in der Einleitung gehört. Und du bist geliebt, auch wenn du zerbrochen bist. Zerbrochen in dieser Gesellschaft und zerbrochen vor Gott. Wenn du schwach bist, ist er es, der in dir stark ist. Wenn du sagst zu Gott, Herr, hier bin ich, egal in welchem Zustand du denkst, dass du dich befindest oder vielleicht tatsächlich in einem realen Zustand und du sagst, Herr, hier, ich kann nicht mehr, dann wird er deine Kraft sein und dich aufrichten. Da bin ich ganz gewiss. Ich weiß, das ist nicht immer einfach und es braucht manchmal auch viel Zeit. Und ganz gleich, wie es dir geht, Gott wird es tun, weil du bei Gott ganz und gar geliebt bist und er alles für dich tut. Er hat sich sogar hingegeben für dich. Gott liebt dich bedingungslos, das ist wichtig zu verstehen. Er vergibt dir bedingungslos, wenn du deine Sünden und Schuld mit ehrlichem Herzen vor ihm bekennst. Wenn du eingestehst, ich bin ein zerbrochenes Gefäß und ich brauche Jesus. Ich bin nicht dieser, was immer auch für ein Gegenstand, der wertvoll und ganz und noch in der Verpackung ist, sondern ich bin gebrochen. Herr, ich kann nicht das Leben aus eigener Kraft so führen, wie du das willst. Du musst eingestehen vor dem Herrn, dass du Jesus brauchst, der dich aufrichten kann, der dich stark werden lässt, der dich ins neue Leben führt oder zu einem neuen Leben führt. Gott steht bedingungslos zu dir, auch wenn die Wellen des Lebens über dich zusammenbrechen oder zusammenschlagen. Einige von euch kennen vielleicht David Gussig, diese Kommentare. Er schreibt in seinem Kommentar, dass diese Entscheidung, zerbrochen vor Gott zu sein, die muss jeder treffen. Jeder muss sich vor Gott demütigen. Er sagt, wir können in demütiger Hingabe vor Gott zerbrochen sein oder im Gericht völlig zerbrochen werden. Das hat mich wachgerüttelt. Denn Jesus, sagt er, ist unser Vorbild. Um mehr wie Jesus zu sein, dürfen wir für und vor Gott zerbrechen. Jesus ist uns im Zerbruch das Vorbild. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen. Vielleicht ist, wir haben jetzt die Bibelstellen hier nicht zum Einblenden, aber wenn ihr ab und zu mal mitlesen könnt, 1. Petrus 5, Kapitel 5, 6 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Demütigt euch. Das ist der Beginn des Zerbruchs. Und das bedeutet, dass du bereit sein sollst, dein eigenes Ich hinten anzustellen, damit Jesus in dir regieren kann. 5, 6. Demütigt euch. In dem Wort Demut steht drinne, nicht hochdenken, ich bin toll, ich bin ein starkes, stabiles Gefäß, ja. In mir ist die Kraft, sondern demütig heißt, vor Gott auf die Knie zu gehen und sagen, ich bin zerbrochen. Ich bin nix. Ich habe null Power, so ein bisschen habe ich, ja, aber wie schnell brennst du aus? Ich habe keine geistliche Kraft, ich habe sowieso keine Liebe. Ich brauche alles von dir, Herr. Ich bin zerbrochen. Das ist demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das ist der Prozess, Jesus die Rolle der Leitung des eigenen Lebens zu übergeben und einzugestehen, dass man ein schwaches, zerbrochenes Gefäß ist. Und wisst ihr, was das im Kontext der Bibel bedeutet? Das bedeutet nichts anderes, dass du sterben musst. Denn der Vorgang, von Neuem geboren zu werden, beinhaltet, dass unser alter Mensch mit seinem egoistischen Ich stirbt, begraben wird. Wir sterben für und mit Christus. Das ist zu verstehen. Ich kann nur von Neuem geboren werden, wenn der alte Rolf, der alte Peter, Heinz, Fritz, wie immer auch der Mensch heißt, wenn dieses alte, ich-gefüllte Menschlein stirbt. Johannes Evangelium Kapitel 12, 24. Greift diesen Prozess auf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also es muss etwas sterben, damit Christus einen neuen Menschen aus uns machen kann. Einen Menschen, der gelenkt ist vom Heiligen Geist und der die Liebe Gottes in einer neuen Kreatur hat und der dann in der Stärke Christi lebt. In Johannes 3 übrigens, da kennt ihr diesen Satz, Johannes 3, Vers 30, wo es heißt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das kannst du dann zu Ende denken und kannst sagen, er muss groß werden und ich muss sterben. In Psalm 51, in den Versen 18 und 19, spricht David, denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gebe ich es. Und er sagt dann zu Gott, Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist wohlgefällig vor Gott, wenn ich mich wirklich, ich sag mal, wenn ich mein Ich an der Garderobe abhänge und sage, Herr, regiere du in mir. Wir singen das, Reign in me, ja, in vielen Liedern. Herr, regiere du, ich gebe dir mein Leben und all die Dinge. Der Römerbrief, da schreibt Paulus und er zeigt es uns auf, dass wir zwar glauben, dass wir stark und selbstbewusst sind, vielleicht gerade auch wir Männer und besonders, dass wir Männer von uns und unserem Handeln ja überzeugt sind, das ist halt so, ne? Doch in Wahrheit sind wir ganz schwach. Und nur Gott kann uns zu starken und oder zu schwachen Gefäßen ja performen, gestalten, wie du es immer willst. Aber so, wie er es will. Gott kann die scheinbar Schwachen stark werden lassen und diejenigen, die glauben, dass sie stark sind, kann Gott schwach werden lassen. Und ich lese euch das mal vor, Römer 9, die Verse 20 bis 23. So, Fragezeichen. So, wer bist du eigentlich? Du Mensch, willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt das Werk denn zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Ist der Töpfer nicht Herr über den Ton und kann aus derselben Masse ein Gefäß für die Festtafel machen und ein anderes für den Abfall? Und was sagst du dazu, dass Gott, die Gefäße, die zur Vernichtung in seinem Zorngericht bereitgestellt sind, mit großer Geduld erträgt. Er will zwar, dass sie seinen Zorn und seine Macht zu spüren bekommen, andererseits will er aber auch an den Gefäßen, die er in seinem Erbarmen zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, zeigen, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist. Und das ist interessant. Gottes Wort bezeichnet uns als Gefäße. Und Gefäße haben nun mal die Eigenschaft, etwas zu empfangen. Ja, füllen, das Wort füllen in dem Kontext. Gefäße werden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Gefäße werden gefüllt mit der Liebe. Ja, wir füllen uns als Gefäße aber manchmal auch mit Eitelkeit, mit Sünde, mit Schmutz, mit Dreck. Ja, wir füllen wenn wir uns als Gefäß betrachten, mit dem ganzen Schund in weiß ich was, sozialen Medien, in Film und Fernsehen, ja, kann ich schon gar nicht mehr den Fernseher anmachen, da kriege ich schon einen Reiz. Ne? Also wir sind Gefäße. Und die Bibel zeigt das ja auch, wenn ich an die Psalmen denke oder vor allen Dingen, wenn ich an Sprüche denke, wie dumm der Mensch sein kann, in diesem Bereich sich zu füllen, mit etwas zu füllen. Ja? Wir sind eigentlich so angelegt, ja. Und so jedenfalls schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 4, das heißt dort wörtlich, es geht um sein eigenes Gefäß gewinnen. Gut, jetzt kann man denken, das handelt sich hier um den Körper, aber es kann auch die Ehefrau meinen und ich glaube fest, dass es sich hier um die eigene Ehefrau handelt. Denn Petrus schreibt im 1. Petrusbrief in Kapitel 3, Vers 7, dass die Frauen das weitaus schwächere Gefäß sind. Also auch die Frauen sind Gefäße. Gott benutzt das mehrmals in der Bibel, dass wir Menschen als Gefäß bezeichnet werden. Und dann heißt es hier Petrus, der Haudegen sagt, ihr Männer, schreibt er, wohnt verständnisvoll mit euren Frauen zusammen als dem schwächeren Gefäß, dem weiblichen Gefäß und gebt ihnen Ehre. Jetzt weiß ich nicht, ob man das verallgemeinern kann. Ich will jetzt mit dem Petrus keinen Streit anfangen. Es gibt auch Frauen, die sind jetzt nicht so schwächlich, gebrechlich. Aber generell hat er wohl recht, weil sonst würde es ja nicht in der Bibel stehen. Und das ist vielleicht auch der Grund, habt ihr darüber mal nachgedacht, warum es, wenn die Frauen das schwächere Gefäß sind und Gott uns Menschen als Gefäße auch zerbrechen will, warum es in so vielen Gemeinden mehr liebevolle, dienende, betende und Jesus hingegebene Frauen als Männer gibt? Ich weiß, es ist eine steile These und ist auch nicht jetzt wissenschaftlich belegt, wüsste ich jedenfalls nicht, aber das ist so gefühlsmäßig. Ich habe da keine konkreten Zahlen, aber es scheint so zu sein. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in der Gemeinde? Könnte das ist so, ja?
Ja, ich sag mal so, zum Frauenfrühstück kommen 50, 60, 80 Frauen.
Und wenn ich mir die dienenden Menschen in Gemeinden anschaue, die dienenden Menschen, die liebevoll dienenden Menschen, die wirklich hingegeben für Jesus dienen, das sind viele Männer, aber es sind oft viel mehr Frauen. Das ist jetzt eine These von mir. Es scheint mir so, weil sie ja die schwächeren Gefäße sind, dass Gott sie leichter brechen kann. Das ist nur so ein Gedanke. Oder dass sie sich leichter brechen lassen. noch besser. Und sie sind bereit nachzugeben und vor Gott auch ihre Schwäche anzuerkennen, ja? Um sich dann zu neuem Leben heilen und füllen zu lassen. Und vor allem, um Jesus anschließend wirklich in den Mittelpunkt des eigenen Lebens zu rücken. Da haben, glaube ich, die Frauen, obwohl sie das schwächere Gefäß sind, oft einen Vorteil gegenüber uns, ich hämmernden Männern. Ich werde noch gleich auf ein Buch hinweisen von Pastor Drew McIntyre. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist der Pastor, der auch die Mission macht. Er hat ein Buch geschrieben und ich habe einiges aus seinem Buch, gestehe ich auch, nicht wörtlich übernommen, sondern Ideen und Gedanken. Und das Cover von dem Buch ist interessant. Das ist ein aus biblischen Zeiten stammender Tonkrug, der zerbrochen ist und wieder zusammengekittet ist. Und soll eigentlich aufzeigen, dass Gott uns zerbrechen möchte, dass wir es zulassen sollen, dass Gott an uns arbeiten kann und dass er uns nachher zu Neuem aufrichten kann. Es ist Gottes Recht übrigens, uns zu zerbrechen, uns zu formen und aus uns das zu machen, was er will. Nicht was du als Mann willst, sondern was er will. Und Gott, das ist Gottes Recht. Hiob schreibt in Kapitel 39 in den Versen 19 und folgende, sagt Hiob, sei nicht dumm wie Pferde. Dumm und damit meint er, vertrau nicht auf deine eigene Kraft. Ohne zu ahnen, dass wir selbst verwundbar sind. Wir denken, wir sind stark, ja, kräftig, selbstbewusst, aber wir ahnen nicht, dass wir verwundbar sind, dass wir schwach sind, wie ein scheinbar starkes Pferd, welches auf sein eigenes Ich vertraut und dabei immer in den Tod rennt. Ich habe mich schon immer gefragt, ihr kennt diese Ritterspiele, da sitzen die Ritter mit diesen 3 Meter langen Lanzen auf dem Pferd drauf und dann da hinten steht auch ein Gaul mit einem Ritter drauf, hat auch so eine Lanze und dann geben die Gas. Also als Ritter hätte ich schon Angst, ne? wenn du mit gefühlt 30 Stundenkilometer von so einer Lanze gerammt wirst. Aber die Pferde, die hauen immer rein. Auch wenn die, hier sind ja bestimmt einige, die so Computerspiele machen, ne? Da werden ja riesige Armeen aufgestellt, ne? Und dann kämpfen die da und dann haben sie auch manchmal Pferde und die Pferde rennen direkt ins Unglück rein, ohne mit der Wimper zu zucken. Da ist kein Gaul, der vorher stoppt, ne? Und jetzt habe ich in der Bibel die Antwort gefunden, ne? Ach, ist ja klasse. Kapitel 39. Gibst du dem Pferd seine Kraft, kleidest du seinen Hals mit der Mähne, lässt du es wie eine Heuschrecke springen. Schrecklich sein prächtiges Schnauben, ja, voller Kraft, selbstbewusst. Er schart den Boden und freut sich seiner Kraft, er zieht aus den Waffen entgegen, es lacht über die Angst und fürchtet nicht, also das Pferd, und weicht vor dem Schwert nicht zurück. Auf ihm rasselt der Köcher, blitzen Wurfspieß und Speer, wild und ungestüm fliegt es dahin, lässt sich nicht halten, wenn das Horn ertönt. Bei jedem Hornstoß ruft es, hui, es wittert von Weitem die Schlacht, den Donnerruf der Führer und das Kriegsgeschrei. So sind wir Menschen, ne? Und wir Männer, ne? Manchmal laufen wir stehenden Fußes, blind wie die Fische, ne? In unser Unglück, weil wir glauben, wir reißen's. Psalm 33, 17 ergänzt. ergänzt das und sagt also, ein Ross, wer es nicht weiß, ne, ein Ross ist ein Pferd, das ist keine Anspielung hier, ein Trug ist das Ross, also ein Trug ist das Pferd, wenn Rettung nötig ist, aber mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. Es rettet nicht. Die eigene Kraft nutzt gar nichts. Also, mache jetzt fertig. Also sei nicht wie ein stolzes Pferd. Sei nicht wie ein stolzes Pferd, welches von sich denkt, ich bin ein starkes, kraftvolles Gefäß, Muskelpakete überall. Und ich kann mein Leben ausreizen. Und ich kann die Schlacht des Lebens gewinnen. Denn ich bin stark. Egal wie die Schlacht aussieht, in der Ehe, in der Gemeinde, mit den Kindern, an der Arbeit. Lass dich vielmehr von Jesus zerbrechen. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Und lass ihn, seine Kraft und Macht in dir stark und mächtig sein. Wenn dein Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als durch diesen Prozess des Zerbrochenseins hindurchzugehen. Und da gibt es keine Abkürzung. Matthäus 16, die Verse 24 und 25, da heißt es, Matthäus 16, 24 und 25, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, das ist der, der denkt, hier, ich hab's in der Hand, ich kann alles, ich bin stark, ich rette mich schon. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Sich selbst verleugnen bedeutet, das eigene ich wiederhole das nochmal, wegzulegen. Und selbst zu erkennen, wie schwach wir sind. Und zu realisieren, dass ich ganz und gar in allem in meinem Leben Jesus brauche. Wenn ich an meinem Leben festhalte, dann halte ich an meinen Stärken, an meinem Willen, an meinem Wert, den die Gesellschaft definiert, fest. Ich übernehme sozusagen diese Definition. Philipper 2, Vers 8 zeigt uns, dass Jesus sich völlig erniedrigte. Er hat sich Gott ganz hingegeben, um dann am Ende erhöht zu werden. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und ich zitiere da jetzt nochmal Pastor Drew McIntyre in diesem Buch, das heißt übrigens The Beauty of Brokenness, kann man in Deutschland leider noch nicht kaufen. Vielleicht kriegen wir es hin, mit Calvary Books da irgendwas mal zu machen. Wir könnten vielleicht 30 Stück im Koffer mitbringen. Ist leider in Englisch, aber er schreibt Folgendes. Römer 8, Vers 29 lehrt uns, dass Gott es möchte, dass wir unser Leben in das Bild seines Sohnes Jesus verwandeln. Und um mehr und mehr so wie Jesus zu werden. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Wir sollen Jesus gleichförmig werden. Und er hat sich ganz hingegeben. hat sich ganz dem Willen des Vaters untergeordnet. Unser Denken, unsere Handlungen, unser Lebensziel, das alles muss ausgerichtet sein auf Gott und eben nicht nach der natürlichen Tendenz unseres Männerfleisches. Ich kann alles. Erfolg im Beruf. Tolle Familie. Ich kann alles. Zerbrochenheit ist ein essentieller Teil, um komplett auf Gott ausgerichtet zu sein, um damit so zu werden wie Jesus. Nochmal, Zerbrochenheit ist ein essentieller Teil, um so zu werden wie Jesus. Wenn wir uns selbst in den Prozess des Zerbrochenseins hineinfinden, dann können wir sicher sein, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, um sein Ziel zu erreichen. Er wird uns kein Ziel geben als Mann und uns dafür nicht ausrüsten, uns nicht füllen, uns neue Kraft geben. Wenn er das nicht tut und wir da einem Ziel nachhecheln, dann kannst du gewiss sein, das ist nicht Gottes Ziel. Wenn Chuck Smith hat doch gesagt, wen Gott beruft, den versorgt er auch. Und das ist nicht nur mit Geld jetzt, wenn du in die Mission gehst, sondern wenn Gott dich beruft zu einem Dienst, dann versorgt er dich auch. Er gibt dir die Liebe, die Barmherzigkeit, die Gnade, die Kraft des Heiligen Geistes, alles, was du brauchst. Wir können sicher sein, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, um das Ziel zu erreichen. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, Epheser 5, alle geistlichen Segnungen des Himmels, Epheser 1, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich bete, dass wir uns mit ganzem Herzen wirklich Jesus Christus hingeben. Und ich bete auch, dass wir uns vor ihm demütigen, dass wir bereit sind, uns unter die mächtige Hand Gottes zu stellen. Und ich weiß, wovon ich rede, weil auch ich musste das tierisch lernen, dass ich meinen Stolz ablegen musste vor Gott. Und dass ich eintauchen musste in diesen Prozess, von Gott gebrochen zu sein. Dann werden wir nämlich, wenn das passiert, werden wir durch die Kraft Gottes und unter seiner Leitung das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, dann werden wir dieses Ziel erreichen. Ich bin ein paar Mal gebrochen worden von Gott. Ich kann mich erinnern, als meine Tochter ganz klein war, hat unser Hausarzt Leukämie entdeckt. Und wir sind natürlich sofort in die Kinderklinik. Oh ja, haben die gesagt, das sieht ganz so aus, ne? Und es gab damals ein Labor in Kiel, die konnten das bestimmen, sonst niemand. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ne? 30 Jahre. Und so mussten wir, ich weiß nicht, ein paar Tage warten auf die Ergebnisse. Und ich bin zerbrochen und bin wirklich vor Gott auf die Knie. Ich habe alles weggelegt. Ich habe gesagt, Herr, ich habe so für eine Tochter gebetet. Du hast mir eine Tochter geschenkt und jetzt nimmst du sie wieder weg. Aber ich war völlig zerbrochen. Und wir mussten dann jeden Tag zur Kontrolle in die Kinderklinik und die Ärzte konnten das nicht glauben, dass ich an jedem Tag plötzlich ein Symptom nach dem anderen verflüchtigt hat. Und nach einer Woche haben sie gesagt, das Blut ist völlig normal. Sie können nach Hause gehen. Das Labor in Kiel wusste auch nicht, was es war. Ja, ich war stolz und sehr, sehr zornig. Und ich weiß, dass nur durch Gott, weil ich gemerkt habe, dass meine Ehe in die Brüche geht, ich habe das Gott gesagt und Gott hat sukzessive meinen Zorn weggenommen und diesen Stolz, der damit verbunden war. Und so könnte ich noch viele Beispiele nennen. Das letzte Beispiel ist eigentlich, ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Meine Schwiegermutter hat 5 Jahre bei mir im Haus gelebt. Und also es gibt viele Witze über Schwiegermütter und da trafen 80% dazu. Ne? Also sie hat nur gemeckert, sie war total unzufrieden. Einige kennen sie ja hier, aber meine Frau und ich, wir haben das ausgehalten. Und dann wir haben es ausgehalten, weil Gott mich vorher zerbrochen hatte. Weil er mir gesagt hat, hör mal, in meinem Wort steht das so drin, dass du deine Eltern, und da gehören die Schwiegereltern auch dazu, dass du die ehren und achten musst und dich um die kümmern musst und versorgen musst. Und ich habe gesagt, ja, ich mach das. Ich mach das. Aber sie war wirklich mit allem unzufrieden, hat gemeckert und alles Mögliche. Und im Dezember ist sie schwer krank geworden. So, wer sich in der Medizin auskennt, die hat also alles gehabt, was man haben konnte. So internistisches Polytrauma, sagen wir dann dazu. Und sie lag auf dem Sterbebett. Die Ärzte haben gesagt, wir machen nichts mehr, verabschieden Sie sich. Es gab einen Tag, wo Regina im Krankenhaus war, hat gebetet, gesungen, Bibel gelesen, den ganzen Tag an ihrem Bett. Sie hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken und die Ärzte sagen, morgen früh ist vorbei, vielleicht auch heute Nacht. Wir haben uns verabschiedet und dann ist sie, am nächsten Tag ging sie etwas besser, am übernächsten Tag lag sie im Bett und hat Zeitung gelesen. Die Ärzte haben gesagt, das ist so ein Zwischenhoch, jetzt geht es gleich bergab, war aber nicht so. Ich habe dann eine Reha erwirkt, wollten die Ärzte erst nicht. Ich habe gesagt, bitte, so eine Nachsorge-Reha. Da ist sie dann 3 Wochen aufgepäppelt worden. Auf der Station, es hat Gott geschenkt, war eine Schwester aus unserer Gemeinde, die sich dann auch um sie gekümmert hat. Und meine Schwiegermutter hat sich bekehrt. Meine Schwiegermutter hat sich bekehrt und hat in der Gemeinde ein Zeugnis gegeben. Meine Schwiegermutter hat ein Mikrofon verlangt und hat vom Platz aus ein Zeugnis gegeben, hat gebetet und hat Gott für seine Gnade und Barmherzigkeit gedankt. Und seit diesem Tag, Hartmut, war es im Januar, glaube ich, ne? Ende Januar? Seit diesem Tag habe ich von meiner Schwiegermutter kein böses Wort mehr gehört. Keins. Nur Liebes. Nur Freundlichkeit. Und das hat mich gedemütigt. Das hat mich darauf hingewiesen, ich kann hier gar nichts. 5 Jahre gepredigt, die war dann sonntags immer mitgegangen, weil sie ja eine nette Schwiegermutter sein wollte, hat nichts genutzt. Gott hat mir gezeigt, ich rette und du bist schwach, höchstens er kann in mir stark sein. Wenn wir mit ganzem Herzen uns Jesus Christus hingeben, uns von vor ihm, vor Gott, vor Christus demütigen, wenn wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen und wirklich unseren Stolz ablegen und eintauchen in diesen Prozess, und ich nenne diesen Prozess von Gott für Gott gebrochen zu werden, dann werden wir durch die Kraft Gottes und unter seiner Leitung das Ziel erreichen, was wir hoffentlich alle vor Augen haben, nämlich Jesus immer ähnlicher zu werden. Das werden wir erreichen. Philipper 1,6. Ich bin davon überzeugt, Gott, der in euch mit seiner guten Arbeit angefangen hat, wird sie auch zu einem guten Abschluss bringen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für uns einen Plan hast, Herr. Und hilf uns, dass wir nicht wie diese dämlichen Kampfpferde sind und glauben, wir hätten Muskeln, geistliche Muskeln, körperliche Muskeln, charakterliche Muskeln. Nee, wir sind so dämlich und rennen in unser Unglück. Ja, Herr, bitte hilf, dass wir uns vor dir demütigen und uns bewusst werden, dass wir nichts sind, wie Ton, der vom Töpfer zerworfen werden kann. Aber wir dürfen, ja, wir dürfen wirklich darauf vertrauen und uns darauf verlassen, dass du uns zu einem neuen Gefäß aufrichten willst und willst uns mit allen guten Gaben deines Segens füllen. Ja, und darauf vertraue ich, weil ich das erlebt habe. Ich bin noch lange nicht am Ziel, aber ich sage einfach, ich bin auf einem guten Weg. Danke, Herr, dafür. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest heute Nacht, Herr, dass du uns das auch in unseren Herzen bewegst. Dass wir auch erkennen, Herr, wir müssen uns wirklich dir hingeben und alles auf dich, auf diese Karte setzen sozusagen. Gott, der Herr der Herrlichkeit, der alle Macht hat. Amen.